Computer.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Cecile und John über das Rollenspiel Die Magie der Götter.
Und heute zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts heiße ich Cecile und John willkommen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallöchen.
Wir haben uns heute eingefunden zu einer neuen Episode aufgrund der Magie der Götter. Aber bevor wir zum Magie der Götter kommen, erzählt uns ein bisschen was über euch. Wer seid ihr, was tut ihr, was habt ihr für Hobbys?
Ja, dann fange ich mal an. Wie gesagt, ich bin Cecile, ich bin jetzt Level 29 und habe sehr viele Hobbys, darunter Computerspiele, ganz verschiedene Genres, würde auch jetzt ein bisschen lange dauern, die alle aufzuzählen. Ich zeichne sehr, sehr gerne von Porträts über Character Design und Kleidung und selbstverständlich Pen and Paper.
Und was von Pen and Paper? Was war so das, die erste Droge, so der erste Kontakt?
Der erste Kontakt war tatsächlich eher etwas ungewöhnlich, Shadow of the Demon Lord. Da wurde ich wollte eigentlich nur mal reinhören und plötzlich hatte ich einen Charakter, wie das halt so ist. Da habe ich aber nicht sehr lange gespielt. Dann ging das über Dragon Age Regelwerk, was wohl eine Fantasy Age Adaption ist. Ein One-Shot DSA, welche Version weiß ich nicht, habe ich auch gespielt und dann eine Weile Vampire the Masquerade, bevor ich dann angefangen habe, zusammen mit John Magie der Götter zu entwickeln.
Also ja, der Werdegang ist sehr eigenartig. Shadows of the Demon Lord kenne ich keinen, der jemals das als Erstkontakt genannte hatte.
Ja, irgendwann ist immer das erste Mal, nicht wahr?
Ja. John, wie schaut es bei dir aus? Wie war es bei dir? Oder wie ist es bei dir jetzt rundherum? Was machst du? Was tust du? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, grundsätzlich, ich bin ja John, was die Pen-and-Paper-Droge angeht. Ich bin damals mit zarten 16 Jahren eingestiegen mit DSA 4.1. Ja, und dann über die Jahre hinweg viele, viele Systeme. Also irgendwie Vampire the Masquerade mit Cecile zusammen, ganz später Dragon Age. Ich habe sie damals zu Shadow of the Demon Lord gebracht. Shadowrun. Und noch einige mehr, die mir jetzt gar nicht einfallen wollen. Dungeons and Dragons aktuell. Ja, das war so ungefähr ganz chaotisch zusammengewürfelt, mein Werdegang im Pen and Paper.
Das ist, ihr habt beide eigentlich einen sehr starken Drang für Fantasy.
Ja, würde ich so sagen. Würde ich so sagen.
Ja, doch, schon.
Also kein Star Wars, kein Star Trek, kein Dune oder ähnliches.
Ach doch, Star Wars habe ich das D6-Regelwerk mal ein paar Sessions gespielt. Und auch an Shadowrun habe ich sehr, sehr viel Spaß gehabt damals. Aber ja, doch, die Präferenz geht eher in Richtung Fantasy. Das stimmt schon.
Das ist, gibt sehr viel Fantasy. Ich gehe mal davon aus, also die klassische Herr der Ringe und so weiter natürlich auch rauf und runter gesehen und gehört und gelesen.
Also ich muss jetzt zugeben, ich bin gar nicht so der große Herr-der-Ringe-Fan. Ich kann mit High-Fantasy im Allgemeinen gar nicht so viel anfangen. Ich bin, trotz dessen, dass ich Fantasy wirklich liebe, eigentlich ein großer Freund von Logik, von Nachvollziehbarkeit, von einem gewissen Realismus. Klar, bei Magie ist das immer etwas schwierig, aber ich finde es immer schön, wenn man eine Gedankenstruktur hinter Zaubern oder hinter einem Magier irgendwie erkennen kann. Und das fehlt mir in Herr der Ringe ein bisschen, auch wenn ich die Welt an sich sehr spannend finde. Und dann mag es vielleicht etwas seltsam wirken, dass ich zum Beispiel sagen würde, ich bin ein doch relativ großer Harry Potter-Fan gewesen in meiner Jugend. Obwohl das ja eigentlich auch so ein bisschen in die Kategorie ergibt, nicht alles mit den Zaubern immer so Sinn und man weiß nicht so genau, wieso der eine jetzt mit dem Zauberstab und warum nicht. Zumindest wird das aus dem Film nicht immer so deutlich, aber ja, Fantasy ist schon ein sehr schönes Genre, ne? Kann man sehr, sehr viele tolle Landschaften mitgestalten, sehr viele fantastische Bilder und Szenen zeichnen, die man so im echten Leben nicht bekommen würde. Und so was Technik und alles angeht, könnte man sagen, wir werden vielleicht irgendwann Sci-Fi und all das erreichen, aber Fantasy werden wir so in der Form niemals erreichen, ne?
Das heißt, du hast Harry Potter nicht gelesen, nur die Filme gesehen?
Ich habe ein paar Bücher gelesen, den zweiten, fünften und ich glaube den siebten, also ein bisschen wild durcheinander. Es ist aber auch schon 15 Jahre her oder so, also das die Erinnerung klar. daran ist gar nicht allzu stark.
John, bei dir, wie schaut's da aus? Fantasy, Science Fiction in der Belletristik oder im Kinobereich? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das präferierst du oder hast du einen, hättest du ein Faible gehabt oder hast?
Ja, also Fable, gerade in der Jugendzeit, war halt einfach Herr der Ringe. So gelesen, gesehen, mehrfach gesehen, durchgesuchtet gesehen. Ja, wobei ich tatsächlich nie ein großartiger Leser war. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich einfach ein sehr langsamer Leser bin und ich deswegen immer, wenn ich mir mal ein Buch schnappe, sehr ewig dafür brauche, um das überhaupt zu packen. Aber boah. Ansonsten Filme, Star Wars, absolut alles rauf und runter. Gut, die letzten drei Filme, die rauskamen, okay. Aber dafür haben die Serien wieder einen draufgesetzt, die dann jetzt irgendwie letztens rauskamen. Oh, alles fein. Also da bin ich drin. Da bin ich wieder komplett an Bord. Ansonsten, Lustgenres, ich glaube nicht so. Skydugry Pleasant-Reihe hat mir sehr, sehr gefallen damals.
Das heißt, wenn ich jetzt das ein bisschen so ein bisschen resümiere, habt ihr, wie schon bemerkt, einen großen Faible für Fantasy und ich tippe mal ganz, ganz stark drauf, dass das auch diese Grundidee dazu war, warum ihr euch an Magie der Götter gesetzt habt.
Ja. Also die ursprüngliche Idee, die Welt von Mazonien, so heißt der Kontinent, in dem Magie der Götter spielt, die kam von mir, als ich gerade 15 geworden bin und die Buchreihe Die Novizin, die Rebellen, die Magierin, die Meisterin, ich weiß es gerade gar nicht, von Trudy Canavan gelesen hatte und ein paar Computerspiele durchgespielt hatte, wie Gothic und Oblivion von The Elder Scrolls und mich sehr, sehr viel gerade mit Fantasy beschäftigt hatte und damals kannte ich sehr, sehr viele Dinge aber noch nicht und war auch noch gar nicht so ins Internet angeschlossen, aber hatte dann doch einfach die Idee, boah, du hättest irgendwie auch Lust, so eine Welt zu entwickeln, hab damals noch sehr, laienhaft, wie das halt mit 15 so ist, ein erstes Buch zusammengeschrieben, was dann so 250, 300 Seiten hatte. Ich habe das so im Freundeskreis rumgereicht. Hier lies mal. Und kam natürlich mal so an. Habe das dann auch ein paar älteren, also erwachsenen Leuten vorgelesen. Und das hat mich dann irgendwie so mein Leben lang begleitet, diese Welt, bis ich dann irgendwann ins Pen and Paper kam. Und dann kam halt so eins zum anderen, ne? Ja, war sehr interessant. Würde ich, glaube ich, sogar nochmal lesen, wenn ich irgendwann die Zeit dafür übrigen kann.
Fangen wir von vorne an. Also sprich, mit 15 hast du so die ersten Ideen gehabt dazu. Wann habt ihr euch beide dann hingesetzt und habt gesagt, okay, gut, das wäre mehr wert? Also sprich, da würdet ihr, das wollt ihr bespielen in dem vollen Umfang?
Wann war das? Wann haben wir damit angefangen?
Das müsste so Ende 2019 haben wir so, glaube ich, die ersten Ideen dazu mal formuliert. So richtig angefangen zu schreiben, haben wir dann, glaube ich, ein halbes Jahr später.
Ja, und Oktober 20 hatten wir dann tatsächlich die erste Version, mit der wir dann angefangen haben zu spielen. Selber. Oh. Ich persönlich habe halt schon eine ganze Weile Pen and Paper gespielt und kam ursprünglich halt von DSA. DSA ist halt sehr, also gerade die vierte Edition hat halt sehr viel Detailtiefe, ist aber unglaublich kompliziert. Und die anderen Regelwerke, die ich danach alle kennengelernt hatte, Ausnahme jetzt mal Shadowrun, die waren dann auf der anderen Seite immer so mir nicht komplex genug. Also ganz, ganz gegenteiliges Beispiel ist das Shadow of the Demon Lord, wo du nur deine 5 Attribute hast und alles wird darauf gewürfelt. Und bei mir war dann halt der Antrieb mehr so ein, ich will endlich mal ein Regelwerk haben, das wirklich mechanisch eine solche Detailtiefe hat, die ich mir gerne wünsche, ohne unendlich kompliziert zu sein. Und dann habe ich dann halt Ziel kennengelernt. Ich persönlich hatte dann immer irgendwie so ein Regelwerk selber zu schreiben, ist halt viel zu viel Arbeit, aber dann haben wir uns nach und nach immer weiter über dieses Hobby ausgetauscht. Cecil kam dann irgendwann mit der Idee so, hey, hier, ich habe meine Welt, wäre ganz cool da zu spielen, und dann haben wir uns irgendwann halt einfach angesetzt. Ja, sie hat die Welt geliefert, ich habe mir hauptsächlich irgendwie Gedanken gemacht, um wie könnten Dinge funktionieren in Regeltermen.
Gehen wir wieder ein bisschen retour zu der Welt selbst. Mit was kann man es vergleichen oder was passiert in dieser Welt? Wie kann man sich das vorstellen für jemanden, der das erste Mal, so wie ich jetzt, auf diese Welt trifft? Wie würdest du das rangehen? Wie würdest du das beschreiben? Wie würdet ihr das jemandem schmackhaft machen, diese Welt zu bespielen?
Ja, also es ist, also erstmal würde ich wahrscheinlich die Erwartung wegnehmen, dass es eben diese High-Fantasy-Welt mit Elfen, Zwergen, Drachen und so weiter ist, weil das ist es nicht. Es ist eine verhältnismäßig globalisierte und moderne Welt mit 9 verschiedenen Ländern und dementsprechend auch verschiedenen Ethnien und Kulturen. Das sind alles menschliche Bevölkerungsgruppen, die natürlich an menschliche Kulturen in dieser Welt angelehnt sind, aber ohne diese zu kopieren. Also wir haben einen Raum, den würde ich jetzt ganz plakativ als asiatisch bezeichnen, obwohl er auch sehr, sehr viel eigene Dinge hat und so weiter. Es ist auch nicht dieses das ist hier Mittelalter und es gibt kein fließendes Wasser und wir müssen uns alle mit Zubern waschen. Wir haben, also vor allem ich habe dann irgendwann, um diese Welt glaubhafter und logischer zu machen, eine sehr, sehr ausführliche Recherche betrieben. Wann gab es was in der echten Welt? Das fing dann so an mit so Dingen, wann wurde die erste Toilette entwickelt? Wann hatten Menschen Anschluss zu fließendem Wasser in ihrem Haus? Was ist jetzt das Ding eigentlich mit den Fackeln? Fackeln funktionieren in Häusern gar nicht. Okay, was nehmen wir jetzt als Ersatz? Kerzen und Binsenlichter. Jedes Land hat eine sehr, sehr eigene und sehr, sehr ausgearbeitete Kultur. Das fängt an von Hochzeits- über Beerdigungsriten. Welche Kleidung, welche Architektur, welche Gegebenheiten. Alles möglichst in einem Rahmen, dass man von jeder Information genug hat, um sich ein Bild von dem Land machen zu können, ohne aber dabei jetzt zu viele Infos zu haben, dass man überhaupt nichts Eigenes mehr, was passen könnte, hinzudichten kann. Wir haben das versucht, so ein bisschen ausgeglichen zu haben zwischen Info und Freiheit. Was so länderübergreifend ist, es gibt 4 Götter, die in dieser Welt verehrt werden. Das sind aber keine Götter wie jetzt Allah oder Jehova, sondern mehr Menschen, die mit einer bestimmten Form der Magie als erste auf die Welt kamen und mit dieser Form der Magie bestimmte Lehren verknüpft haben. Zum Beispiel der Gott, mit dem die Zeitrechnung anfängt, der heißt Norifes, der brachte dann die Magie des Feuers und des Gesetzes zum Beispiel. Und das zieht sich dann so ein paar Jahre, bis dann so der letzte Gott geboren wurde. Das heißt, es sind eigentlich nur Menschen. Das heißt, so eine göttliche Entität, die von außen in die Geschehnisse eingreift und die den Helden dann von der Schwelle des Todes rettet oder sowas, gibt es auch nicht. Dennoch ist es in einem gewissen Rahmen, also man hat einzelne Orte, die sehr Fantasy und sehr gestaltungsfrei trotzdem sein können, weil diese ganze Welt sehr auf dem Konzept aufbaut, du glaubst etwas oder du hast sehr, sehr starke Emotionen. Als Beispiel ein heiliger Tempel, in dem über Jahrhunderte oder Jahrzehnte sehr, sehr viele Novizen und Magier oder auch einfach mundane Gläubige beten und die manifestieren bestimmte Emotionen und Wünsche, Hoffnungen in und an diesem Ort. Und dieser Ort wird durch diese Dinge, die ihn dann formen, ein magischer Ort und hat demnach auch die Kraft, diese Emotionen wiederzuspiegeln. Um ein ganz simples Beispiel zu nennen, wir waren in einem Abenteuer, was wir bespielt hatten, waren wir in einer Irrenanstalt. Und da diese Irrenanstalt auch schon sehr, sehr lange existierte, dementsprechend sehr, sehr viele dieser Magie, dieser Energien in ihm waren, hatten unsere Charaktere dann, man könnte sagen, Horrorvisionen, einen Horrortrip. Ja.
Also das heißt, sehr viel funktioniert über die Manifestation von Energien, an die ich glaube, die sich dann bewahrheiten, so in der Richtung. Kann ich das so verstehen?
Das trifft nicht unbedingt auf den Einzelnen zu. Also wenn jetzt der Spieler sich irgendwo hinsetzt und sich ganz doll was wünscht, wird es nicht unbedingt passieren. Aber es gibt eben diese Orte der Macht, die sehr, sehr gestaltungsfrei sind und mit denen man sehr, sehr viel schöne Sachen machen kann. Und dann kann man sich vielleicht dann eben doch diesen Fantasy-Drachen über sehr große Umwege in die Welt holen. Theoretisch ist das möglich, ja.
Wie, also du hast gesagt, du hast es gibt einen sehr asiatisch ähnlichen Raum. War so im Hintergrund die Idee, dass man die Welt, wie wir sie kennen, ein bisschen in anderer Form abbildet oder also von den Kulturen her oder doch komplett anders gemixt?
Also das Rad komplett neu zu erfinden ist ja wenig möglich. Man nimmt sich ja immer irgendwie Inspiration aus verschiedenen Teilen der Welt. Also es war jetzt nicht meine Absicht, den asiatischen Raum abzubilden. Zum Beispiel ist der asiatische Raum in dem Regelwerk jetzt auch nicht. Das sind dann die Leute mit den schlitzigen Augen und der hellen Haut. Das sind zum Beispiel eher dunkelhäutige Menschen, genauso wie die Menschen, die bei mir aus dem Norden kommen, wo man hier vielleicht eher sagen würde, das sind jetzt die Nordmänner oder die Wikinger, die haben auch eher dunkle Haut. Hingegen die Menschen aus dem Süden, was ja bei uns eher dann dunkelhäutigen Menschen entsprechen würde, das sind wieder die ganz Blassen. Also natürlich hat man immer irgendwelche Sachen, die es hier so in dieser Welt auch so gibt, aber die sind sehr anders verteilt und sehr neu gemixt und haben dadurch ja einen doch sehr eigenen Charme.
Wenn man das vergleichen könnte mit der Erde oder mit einer allgemeinen Zeitrechnung, wo würdest du sagen, würde man dann sein? Eher so klassisches Fantasy, was man ja oft mit König Arthur und Ähnliches verbindet oder dann doch wieder moderner in Richtung wie Napoleon oder gibt es da irgendwas?
Ja, schon so 18. bis 19. Jahrhundert. Also mit Ausnahme von Elektrizität oder so könnte man es an einigen Stellen sogar vereinzelt schon ins 20. Jahrhundert setzen. Also wir haben Wasseranschlüsse in den Haushalten, die funktionieren, was jetzt, glaube ich, so das ist, was am untypischsten tatsächlich für Fantasy ist. Und wir haben eine durch Telepathietürme ermöglichte, doch sehr, sehr vernetzte und auch was Handel betrifft, sehr globalisierte Welt, in der doch recht schnell Nachrichten von einer Ecke zur anderen geschickt werden können. Mit natürlich Ausnahmen wie Ländern oder Regionen, die dann eben auf diese Vernetzung aus ethischen, religiösen oder kulturellen Gründen verzichten. Aber das ist jetzt sehr, sehr tief und sehr, sehr, würde dann sehr tief gehen, das genauer zu erklären, aber ja.
Bedeutet das, es geht eher in Richtung Steampunk dann regionsweise?
Also Schusswaffen, Schwarzpulver und so gibt es nicht, wenn eine Mechanik natürlich schon, ne? Taschenuhren Mikroskope in einer gewissen Form hat man natürlich schon, ja.
Was gibt's dann für einen Spieler zum Spielen? Also sprich, welche Figuren, Archetypen, Charakterklassen, was kann man sich darunter vorstellen? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt einen typischen Helden oder Abenteurer oder was spielen, was habe ich da für Möglichkeiten? Was seht ihr davor von der Welt? Nicht von den Regeln, sondern von der Welt.
Du hast von der, vom Weltaufbau durchaus die Möglichkeit, einen mundanen Charakter zu spielen, also jemand, der mit Magie nichts am Hut hat, und einen Magier. Es steht einem natürlich, je nachdem, wie die Gruppe zusammenarbeitet, wie die konzipiert ist, was Spieler und Spielleiter und generell die Gruppe sich so wünscht, kann man im Prinzip alles machen. Wir spielen in dieser Welt aktuell auch mit 3 verschiedenen Gruppenkonstellationen und die sind auch wild durchmischt an, wie die regeltechnisch gebaut sind. Das ist, da ist man relativ frei, weil wir auch nach einem Baukastensystem arbeiten. Und in der Welt selber, du kannst ein Gelehrter sein oder ein Handwerker, ein Söldner, ein Kopfgeldjäger. Du kannst sogar Teil der Stadtwache sein, wenn du möchtest. Alles ist irgendwie, ich könnte mir jetzt spontan eigentlich nichts vorstellen, was man nicht spielen können könnte. Ja.
Jawohl. Das mit dem Punkt möchte ich tatsächlich unterstreichen. Bei uns war sehr wichtig, dieses ganze System sehr baukastenartig zu haben und halt auch wirklich so, dass du alles, was du nur irgendwie spielen kannst, sofern das Menschen möglich ist, halt auch regeltechnisch abbilden kannst. Das ist, denke ich, eins der Pro-Teile dieses Regelsystems, dass du halt sowohl die Gruppe der Standard-Abenteuer bestreitenden Helden hast, die von Ort zu Ort ziehen und überall die Probleme der Leute lösen. Aber auch wenn du Lust hast, kannst du eine Gruppe bauen aus einem Tischler, einer Stadtwache und irgendwie einer Hafendirne. Das lässt sich alles regeltechnisch abbilden und hat auch so seine Teile, die man dann benutzen kann, die irgendwie nicht komplett langweilig sind oder so. Das alles möglich.
Meine Frage ging in diese Richtung im Sinne von, ob ich jetzt ein klassenloses System habe oder nicht, beziehungsweise weil oder dankenswerterweise hast du das erwähnt im Sinne von, es ist ein Baukastensystem, das heißt, ich nehme für alles ein bisschen was zusammen und dann habe ich meinen Charakter von mir. Habe ich das richtig verstanden?
Nein. Also ja, aber nein. Okay. Also es gibt schon Klassen, das sind die Mundanen, die Artenmagier und die Magier. Aber diese Klassen kommen nicht mit irgendwelchen besonderen, uniken Eigenheiten, mit irgendwelchen Spells, mit irgendwelchen Talenten, die nur die haben können. Im Wesentlichen entscheidet man sich nur aus einem Grund für diese Klassen. Das war Worldbuilding-technisch tatsächlich wichtig, dass wir diese Klassen machen, nämlich ein Mundaner kann keine Magie erlernen, weil das ist hier etwas, was, das ist etwas Biologisches in dieser Welt. Das ist nichts, oh, ich strenge meinen Kopf ganz doll an, sondern das ist angeboren oder nicht. Und daher der Mundaner, also derjenige, dem das einfach nicht in die Wiege gelegt wurde, Ende. Das ist der Muggel der Gruppe, ja. Und dann die andere Unterscheidung ist Artenmagier und Magier. Ist aber auch ganz simpel. Der Magier ist derjenige, der sein Attribut regeltechnisch gesprochen nicht so hoch steigern kann, weil er innerweltlich einfach nicht so stark ist. Das heißt, er hat einfach nur eine geringe biologische Ausprägung für das Talent der Magie, kann dafür aber theoretisch jede mögliche Magie lernen, die er imstande ist zu erlernen. Also wofür sein Attribut Magie oder von mir aus auch seine Willenskraft oder seine Körperkraft oder so dann ausreicht. Der Artenmagier hingegen, das ist der vergleichsweise stärkere Magier, der ist mit einer stärkeren Magie geboren, wird also am Anfang in der Charaktererstellung auch dazu angehalten, seine Magie höher zu machen, weil er wird das eben auch das ist, was er in der Welt abbildet. Eine sehr, sehr seltene Form von Magier. Dafür hat er aber den Nachteil, der kann nur eine spezielle Form der Magie erlernen. Dafür dann da die mächtigeren Sachen, aber der kann sich nicht entscheiden zwischen schwarz oder weiß zum Beispiel, sondern der muss dann das nehmen, womit er geboren wurde. Und das ist der einzige Unterschied in den Klassen. Beim Rest ist es wirklich Baukastensystem, hier nimm. Sorry, John, wollte ja nicht reinreden, aber das Ja war halt nicht ganz korrekt. Aber
ja, da hätte ich dann halt auch noch weiter relativiert. Aber grundsätzlich würde ich halt eigentlich genau andersrum gehen und sagen, ja, wir haben ein sehr freies System, eigentlich ohne Klassen, mit nur dieser einen Einschränkung. Das wäre eigentlich mein Approach gewesen, das zu erklären. Aber ja.
Okay, machen wir was anderes. Jetzt habe ich einen Charakter vor mir liegen, hoffentlich korrekt gebaut, egal was. Und ich würde jetzt gerne eine Probe machen. klassische Weise, ich muss eine Tür aufbrechen.
Ganz platt formuliert, du wirfst einen D100, hast einen Wert in Kraftaufwendung, der sich aus deinen Attributen speist und eventuell einen kleinen XP-Boost, den du reingestopft hast. Und du versuchst dann, diesen Wert zu erreichen oder drunter zu kommen. Das ist so die ganz klassische Basic-Probe bei uns. Wir haben, erstmal soweit.
Also das sind alle Attributs- bzw. Fertigkeitsproben so?
Genau. Also wir haben einmal die ganz normale Basic-Probe, die jeder kennt. Die geht dann in der Regel auf eine Fähigkeit. Davon haben wir eine ganze Menge. Also angefangen bei Alchemie, Edelsteinschleiferei, Feinschmied bis hin zu den ganzen Waffentalenten, Waffenfähigkeiten oder Wissensfähigkeiten und ähnliches. Das ist eine ganze Reihe an Fähigkeiten und auf so ziemlich jede Situation passt irgendeine dieser Fähigkeiten. Du hast dann natürlich auch den Fall, wenn du beispielsweise zwei Leute gegeneinander antreten lässt. Beispielsweise, wir haben die Kraftaufwendung von eben, zwei Leute machen Armdrücken. Da ist es dann wichtig, wie weit du unter deinen Wert würfelst. Das wird dann in 5er-Schritten gezählt und das sind dann sogenannte Erfolgsstufen. Wenn du mehr Erfolgsstufen würfelst als dein Gegenüber, hast du diese vergleichende Probe gewonnen. Und gerade in so Sachen, die dann Zeit benötigen, haben wir auch wieder diese Erfolgsstufen. Da ist es dann mehr ein, du kannst mehrere Proben würfeln und sammelst dann Erfolgsstufen an, bis du dann irgendwie ein gewisses gesetztes Ziel erreichst. Beispielsweise im Handwerk ist das sehr, sehr wichtig dann. Das sind so die grundlegendsten Arten von Proben.
Bedeutet, der Kampf würde dann ähnlich ablaufen mit Erfolgsstufen?
Genau. Du hast einmal eine Verteidigung, die leitet sich von deiner Fähigkeit Reflexe ab. Und im Grunde, wenn du ganz normal ungezielt draufhauen willst, hast du eine Waffenfähigkeit. Lass es Einhandäxte sein. Und auch da würfelst du einmal da drunter und du musst da drauf auf diese Fähigkeit. Und du musst halt genauso viele Erfolgsstufen würfeln, wie die Verteidigung des Gegners ist. Soweit recht simpel. Mit dann weiteren Talenten und Techniken wird das dann natürlich komplexer, das ganze Kampfsystem, damit es nicht einfach nur ich würfel jetzt, dann würfelt der Nächste, dann würfelt der Nächste. Das haben wir versucht zu umgehen, aber das würde jetzt zu weit führen.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es keine aktive Parade.
Es gibt soweit keine aktive Parade, es sei denn, du hast Techniken dafür. Da gibt es beispielsweise die Technik Block. Da kannst du dann nochmal, wenn dich etwas treffen würde, auf Reflexe aktiv würfeln, um dann diesen vermeintlichen Treffer doch noch abzuwehren.
Interessanter Ansatz.
Ja, und hier war es mir halt wichtig, so, ich möchte damit halt, tatsächlich darstellen, so ein trainierter Kämpfer unterscheidet sich halt auch wirklich von einem, ich habe mal irgendwie im Garten Speerkampf trainiert, Menschen. So, der eine hat halt nur seine ganz normale Verteidigung und der andere ist halt trainiert im Schildkampf und weiß, wann er irgendwie im letzten Moment das Ding heben muss. Ja. Außerdem wollte ich damit dieses unendliche Würfeln in gewissen anderen Systemen mit der immer aktiven Parade halt auch umgehen.
Und wie funktioniert das dann mit der Zauberei? Ist es dann auch mit Würfeln oder funktioniert die Zauber einfach instant oder gibt es andere Abhängigkeiten davon, wenn ich ein Lichtlein machen möchte oder so?
In der Regel ist es so, wenn du einen Zauber kannst, dann kannst du diesen Zauber. So, Schluss, Punkt, Ende. Dieses System von Zauber können Versagen hat speziell Cecile immer sehr, sehr sauer aufgestoßen. Und deswegen sind die Zauber alle so designt, dass du sie grundsätzlich alle kannst und auch grundsätzlich immer alle so funktionieren, wie sie funktionieren sollen.
Da gibt es natürlich besondere Ausnahmen, aber die allermeisten Zauber funktionieren, wenn man sie ansagt. Weil einen Blitz daneben zu schleudern, beziehungsweise dem mit einem Reflexwurf oder so auszuweichen, ja, weiche mal einen Blitz raus, ne? Das ist halt nicht, da haben wir wieder diesen Punkt mit, man versucht es irgendwie realistisch zu halten, auch wenn es Magie ist, ne?
Ja, natürlich, aber ich glaube, das kommt eher daher, dass man sagt, okay, man möchte Magie nicht überpowern, wenn in einem System gefühlt jeder Magier 2000 Zauber hat, in 4000 Ausprägungen.
Das Problem haben wir glücklicherweise überhaupt nicht, denn das ist auch etwas, was mir super auf die Nerven gegangen ist, dass Zauber ab einem gewissen Punkt einfach verfallen, weil der Charakter zu stark geworden ist, es zu viele HP gibt oder sonstiges. Man erlernt hier in diesem System einen Zauber, sagen wir den Zauber der Flamme, und wenn der Magier mehr, wenn die Attribute höher sind, das ist in der Regel Magie plus ein anderes, also Intelligenz oder Willenskraft oder auch Konstitution, es kommt immer sehr drauf an, dann kriegt dieser Zauber Zusatzeffekte. Dann erweitert sich der Radius oder der hält dann statt einer Verwundung zwei Verwundungen ab. In Klammern, ja, wir haben kein lebenspunktbasiertes System. Damit eben nicht ein Charakter 35 Zauber in seinem Spellbook hat, aber die letzten 20 nicht mehr benutzt, weil er ist inzwischen schon so stark geworden, dass er die gar nicht mehr benutzen braucht, weil sie entweder keine Wirkung haben oder ein anderer Zauber irgendwas besser kann. Das war mir relativ wichtig, weil das ist mir in der Vergangenheit sehr, sehr oft passiert, dass ich dann so eine Liste an 25 Zaubern hatte, aber nur noch 5 benutzt habe, weil der Rest hat sich halt nicht mehr gelohnt. Ja? Aber dabei sind die Zauber auch nicht so gestaltet, dass sie verhältnismäßig zu viel Schaden im Vergleich zu einer Waffe machen. Aber darauf kann John gerne nochmal genauer eingehen.
Bitte.
Ja, da möchte ich einmal einwerfen, beziehungsweise erstmal ein bisschen weiter ausholen. Balancing ist in diesem Regelwerk für uns doch recht einfach geworden, habe ich das Gefühl, weil wir einfach dieses veraltete System, also in meinen Augen veraltete System von Lebenspunkten komplett über Bord geworfen haben. Wir haben irgendwie in anderen Systemen sehr oft, speziell in Dragon Age hatten wir das Problem bemerkt, dass die Kämpfer, weil sie auf Konstitution bauen, dann irgendwann im dreistelligen Bereich von Lebenspunkten sind, während der Magier mit 30 Lebenspunkten für die meisten anderen Gegner ein One-Shot geworden ist. Und das ist auch hier wieder eine Sache vom Realismus. So ein Mensch ist immer noch menschlich und der eine Mensch wird nicht wesentlich mehr Schwerter durch den Torso überleben als der nächste. Demnach sind wir übergegangen zu einem reinen Verwundungssystem. Also wir haben ähnlich wie DSA tatsächlich ein Verwundungssystem mit Körperzonen. Also sprich, wenn du einen Treffer landest, ohne irgendwelche speziellen Techniken, würfelst du aus, wo du deinen Gegner triffst. Und rechtes Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein, Kopf und Torso sind eine Sache und halten jeweils eine gewisse Anzahl an Verwundungen aus, bis sie einmal eingeschränkt nutzbar sind oder halt wirklich invalid werden. Also schwer verletzt und invalid sind bei uns die zwei Stati, die Körperteile kriegen können. Und das hat auch tatsächlich mit dem Problem aufgeräumt, dass du in vielen Rollenspielen einfach dieses Thema hast von, ja, alle Kämpfe arten darin aus, dass die eine Seite alle anderen niederstreckt, bis alle auf 0 HP sind und the only goal is to kill. Durch dieses Verwundungssystem und dieses, dass du auch recht schnell Einschränkungen im Kampf hast und auch speziell zwei Körperzonen hast, die dich töten können, wenn sie invalid werden, nämlich der Torso und der Kopf, haben wir in Kämpfen bemerkt, dass da die Dynamik mehr dahin driftet, dass Leute tatsächlich anfangen aufzugeben. Man mag es kaum glauben. Und dann wird plötzlich doch mal über eine Flucht nachgedacht, wenn man merkt, oh, mein Torso ist jetzt schon ziemlich mitgerissen. Noch eine Verwundung und ich muss die ganze Zeit werfen, ob ich überhaupt noch handeln kann. Lass mal lieber abhauen oder lass mal lieber uns ausliefern und hoffen, dass der Gegner ein bisschen Gnade hat. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Sache.
Das trifft ja dann auch wieder mehr ins Rollenspiel ab.
Genau.
Zwecks den Verwundungsstufen hast du oder habt ihr euch da überlegt, im Sinne von pro Treffer dann, wie es bei vielen Systemen ist, dann einfach einen Malus noch in Kauf zu nehmen? Also sprich mit jeder Verwundung, dass jede Aktion schwerer wird?
Quasi. Also wir haben nur diese zwei Dati drin, also einmal schwer verletzt. Ich mache das mal am Beispiel vom rechten Arm. Also der rechte Arm kann zwei Verwundungen aushalten, dann ist er schwer verletzt. Dann gibt es da Einschränkungen, die genauen Einschränkungen habe ich gerade nicht im Kopf. So, und dann kann er noch zwei weitere aushalten, dann ist er invalid. Invalid kann gerade bei Extremitäten auch mal sein, dass das wirklich bleibende Schäden dann hinterlässt. Also das kann sein von, der Arm ist gebrochen und wenn er nicht irgendwie rechtzeitig versorgt wird, es wächst er schief zusammen und dann bleibt er tatsächlich ein Malus. Bis hin zu, ja, der ist jetzt einfach abgeschlagen. Dafür haben wir keine Tabellen in dem Sinne. Das ist dann halt tatsächlich eher so eine Absprache, so eine rollenspielerische Absprache, was da jetzt genau passiert ist. Und ja, beim Kopf ist es dann halt auch so. Zwei Verwundungen auf dem Kopf, du bist ohnmächtig, kannst nicht mehr handeln, weil du ein schweres Hirntrauma bekommen hast und ähnliches. Und vier Verwundungen auf dem Kopf ist, du bist einfach tot. So, wenn der Kopf invalid wird, funktioniert halt nichts mehr. Also die einzige Körperzone, die ein bisschen mehr aufhält, ist der Torso. Er hat drei Verwundungen, bis er schwer verletzt wird und weitere drei Verwundungen, bis er invalid wird und da kommt man dann ins Sterben.
Bedeutet aber, wenn du jetzt, wir reden jetzt von normalen Waffen, also sprich Schwert, Pfeil und Bogen und ähnliches. Mhm. Wie ist es dann mit Kriegswaffen, die primär ja mehrere Zonen dann betreffen würden?
Würden sie das?
Naja, wenn du einen großen Stein auf dich drauf bekommst.
Ah,
oder
ja.
Oder was Geröll, das sich verschüttet, eine Lawine, die sich verschüttet, von den Naturkatastrophen mal abzusehen, dann so nach dem Motto, ein Hausnummer Troll kommt auf dich zu, der hat einen Baum unterm Arm und der wird dich natürlich nicht auf dem Arm treffen, sondern vermutlich auch noch den Torso auch gleich mit oder so.
Ja, da ist das dann jeweils geregelt an der Stelle. Also es gibt beispielsweise Zauber, die können mehrere Körperzonen gleichzeitig erwischen. Da ist beispielsweise bei der Blutmagie eine Explosion. Es gibt die Möglichkeit für sehr große Tiere, beispielsweise eine Fähigkeit namens Stampede einzusetzen. Damit überrennen sie dich. Damit können sie halt auch teilweise, wenn sie groß genug ist, mehrere. Das ist dann jeweils bei diesen Sachen geregelt. Und ist dann im Wesentlichen, wenn es zufällig ist, werden halt die zwei Körperzonen ausgewürfelt oder drei. Wenn es dann bei einer großen, dicken Zweihänder-Axt ist, das ist das neben dem großen, dicken Zweihänderschwert das Einzige, was mehr als eine Verwundung zur Zeit auszufügt. Das ist tatsächlich eine Sache, die dann auf der einen Körperzone, die es trifft, direkt zwei Verwundungen macht. Also kommt dann halt immer drauf an, was ist die Quelle und dann je nachdem, das wird getroffen. Ein Thema ganz abseits, das mir jetzt gerade einfällt, das ich noch reinschmeißen könnte, was sich für Hörer vielleicht auch interessant anhört, ist unser Bestiarium. Das ist tatsächlich keine endlos lange Liste von Tieren und ihren Werten, sondern ist ebenfalls auch ein Baukastensystem. Sprich, das ist vielleicht ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man da erstmal ein, zwei Tiere gebaut hat, ist man da ziemlich gut drin. Du baust dir hier Tiere anhand von Körperzonen zusammen. Aber wenn du sagst, ich will einen Elefant bauen, dann nimmst du dir die viermal die gigantischen Beine, dann den gigantischen Kopf, dann den gigantischen Torso. Und dann hast du deinen Elefant. Dazu dann halt irgendwie noch Talente und Techniken, die dann sowas wie Stoßzähne oder ähnliches abbilden. Oder die Stampede, die eben genannt wurde. Und dann Lübdat. Also sprich von normalem Tier, was auch immer du haben möchtest, bis hin zu dreiköpfigen Drachen wäre auch hier alles möglich, wenn man es denn nur bauen will.
Also ich stelle mir den Baukasten so vor, dass du sagst, okay, wähle aus, was weiß ich, zwei aus diesen Fertigkeiten, aus zwei aus diesen Eigenschaften und so weiter. Hast du so oder habt ihr etwas bedacht im Sinne von, dass man sich selbst schnell einen Gegner zusammenwürfeln könnte?
Zufallstabelle, wenn du speziell danach fragst, haben wir nicht. Könnte man natürlich machen. Könnte man sich sehr wahrscheinlich auch sehr schnell selbst zusammen improvisieren. Ich schätze nur nicht, dass die Dinge, die dann daraus entstehen, sehr viel Sinn ergeben letzten Endes. Also wenn du irgendwie... Ich meine, du kannst dir dann darum herum raus imaginieren, was du möchtest. Aber wenn ich dann irgendwie habe gigantische Vorderläufe, aber kleine Hinterläufe, umgekehrter T-Rex vielleicht?
Naja, es gibt ja zum Beispiel bei manchen Hunderassen, die haben ganz kleine Hinterbeinchen, aber große, bullige Vorderbeine.
Ah, gut.
Ich frage das deswegen, weil zum Beispiel eines der ältesten Science-Fiction-Systeme, Traveller, hat von Haus aus so etwas dabei. Also sprich, ich habe da nicht lange Hände, kurze Beine oder ähnliches, sondern halt eher so Eigenarten, die halt für dieses Alien, also sprich alles, was halt nicht bekannt ist, kann man halt zusammenwürfeln und da kommt halt alles Mögliche raus. Wo man halt sagt, okay, das Ding ist ein Aasfresser oder das Ding ist ein Pflanzenfresser, das Ding ist alleine oder im Schwarm, groß, klein, irgendwas in die Richtung. Also dass man eine grobe Vorstellung hat mit groben Werten. Das war so das Thema, dass ich sage, okay, gut, die Gruppe biegt nach links statt nach rechts ab und dort ist irgendein Gegner und ein Gegner, den ich halt kurzfristig jetzt erschaffen möchte. Und das würde für einen Spielleiter mitunter, wenn er nicht so stark drinnen ist im System, natürlich von Vorteil sein, dass er sagt, okay gut, dann haben wir mit drei, keine Ahnung, mit drei oder zehn Würfeln einmal gewürfelt und ich habe einen Gegner da. Falls das gewollt ist, natürlich, seitens des Spielleiters. Weil bei anderen Systemen hast du ja mittlerweile Spielkarten oder irgendwelche Zufallstabellen, wo du sagst, okay, du würfelst drauf, ziehst eine Karte und hast einen Gegner. Nur so als Idee.
Also ich denke, sowas ließe sich auf jeden Fall sehr schnell zusammenbauen, wenn es denn gewünscht ist, oder beziehungsweise auch einfach von dem jeweiligen Spieler zusammen improvisieren. Also der Baukasten an der Stelle würde halt normal gehen. Du würfelst dir erst die Körperzonen zusammen, beziehungsweise schreibst dir erst die Körperzonen zusammen in jeweils verschiedenen Größenausstattungen. Der Unterschied da ist größtenteils halt einfach, wie viele Verwundungen hält die jeweilige Körperzone aus. Was für Einschränkungen hat das Tier, wenn es diese dann verlieren würde, beziehungsweise schwer verletzen würde. Und in Falle wie Beine oder Arme dann nochmal, wie viel Schaden, das ist nämlich auch an der Größe gestaffelt, würde ein normaler Hieb oder ähnliches damit machen. Genau, das ist der eine Schritt. Der nächste Schritt wäre dann halt eine ungefähre aus dem Bauch raus Verteilung von ein paar Attributen, von denen sich dann auch direkt wieder Fähigkeiten ableiten würde. Nicht so komplex wie bei Spielercharakteren, sondern halt wirklich irgendwie der Körpergeschickswert ist gleichzeitig der Angriffswert und wird nicht errechnet wie beim Spieler. Und dann darauf gestülpt kommen letztendlich noch hier wieder Talente und Techniken, ähnlich wie bei Spielercharakteren. So. Alles ein bisschen einfacher, alles ein bisschen kompakter gehalten. Aber letzten Endes, ja, du könntest auf diese drei Schritte halt auch einfach würfeln, wenn du wolltest. Das wäre im Grunde kein Problem, wenn du dir schnell irgendwelche Gegner erstellen möchtest.
Okay. Aber interessantes Konzept. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man Reittiere jetzt auch zusammenbauen muss oder kann.
Können doch. Können tust du schon. Also wenn dem Spieler der Wunsch nach einem Tier steht, was sehr lange an einem eben benannten magischen Ort war und sich dadurch nicht magisch verändert hat, man könnte das zusammenbauen. Also wie das Tier erbaut ist, das dauert. Also das erste Tier, was unsere Spielleiterin, die das mal probiert hat, erstellt hat, meinte, sie hätte keine 4 Minuten gedauert. Das geht also schon recht zügig. Es ist aber natürlich, gibt es für jede Körperzone oder für jede Gewichtskategorie an Tier oder für jede Fähigkeit, die diese Tiere dann können, genau. Stehen überall Beispiele bei, damit man nicht komplett orientierungslos irgendwelche Listen vor sich hat. Es ist alles mit genug Beispielen versehen von ganz diversen Tierarten, die auf diese Kategorie zum Beispiel gigantisches Bein zutreffen würden, dass man, wenn man möchte, sich dann eben auch ein komplettes Fantasy-Tier, eine Rieseneule mit Drachenflügeln oder irgendwas dergleichen zusammenbauen könnte. Bestiarium nach Baukastensystem war ein sehr großer Wunsch von John, wo ich zuerst auch sehr, sehr skeptisch war, weil ich dachte auch zuerst, boah, das wird doch super kompliziert und das benutzt doch kein Mensch, aber ich bin sehr überrascht, dass das dann doch so recht einfach funktioniert, ja.
Ich persönlich bin ein großer Fan von solchen Dingen, weil ich eben, also speziell wenn ich das kombiniere mit Zufallstabellen, vielleicht nicht einmal drauf würfeln und das erste Ergebnis nehme, aber zumindest sich doch hin und wieder interessante Ideen draus ziehen lassen. Für alles Mögliche. Bedeutet das, dass, so wie du gesagt hast, eine magische oder eine Kreatur, die auf einem besonderen Ort großgezogen worden ist oder halt aufgewachsen ist, ist das eher dann etwas Normales in dieser Welt oder doch wieder eher was Seltenes? Also sprich, der einfache Bewohner dieser Welt würde das eher für etwas Einzigartiges halten oder ist es eher, ja, kommt schon mal vor?
Es kommt ein bisschen drauf an, in welcher weltlichen Region wir uns bewegen. Es gibt Orte, die sogenannten unzivilisierten Nordreiche, die haben sich sehr von der Magie und von diesen 4 Göttern, die ich eben erwähnte, abgewandt und demnach gibt es dort auch weniger Magie. Aber es gibt durchaus auch Orte, wo die Magie eben sehr viel präsenter ist, wo Religionen und Götter, auch nicht nur die 4 benannten, sondern auch sehr, sehr indigene Strömungen großen Einfluss haben. Wo es dann auch schon mal vorkommen kann, dass man einem Menschen begegnet, der sich in ein Tier verwandeln kann. Und ja, das denkt man jetzt, ist etwas Magisches, ist es aber tatsächlich nicht. Weil das ist tatsächlich ein Grund, warum es sich vielleicht sogar lohnt, einen mundanen Nicht-Magier in diesem Regelwerk zu spielen. Der ist nämlich der Einzige, der sich in Tiere verwandeln kann, wenn ein magisches Tier, was eben an so einem Ort der Macht war, diese Essenz des Ortes aufsaugt und dann zu einem sogenannten transanimalischen Tier wird. Es erhält dann gewisse Eigenschaften, wie zum Beispiel eine annähernde menschliche Intelligenz oder erhält sogar vereinzelt mal die Fähigkeit zu sprechen oder so. Und wenn diese Tiere in der Nähe von einem mundanen Menschen sterben, versucht sich ihre eigene magische Energie an ein lebendes Objekt zu heften, was nicht von einer eigenen magischen Energie beseelt ist, was Magier logischerweise sind, weil sie Magier sind. Und so kann es dann passieren, dass man vereinzelt mal Menschen trifft, die sich in ein Tier verwandeln können. Und das sind dann auch keine gewöhnlichen Tiere. Also es kann schon, je nachdem, wo wir uns befinden, vorkommen, dass man so seltene Tiere oder eben auch so seltene Formwandler trifft. Ja.
Wir haben jetzt alles Mögliche durchbesprochen, was die Welt betrifft, was die Regeln betrifft und so weiter. Auch die Kreaturen bzw. die Bewohner der Welt. Ist es jetzt alles in einem fiktiven PDF oder ist es jetzt aufgeteilt in mehreren PDFs oder Word-Dokumenten oder wie schaut jetzt gerade der Status des Projektes Die Magie der Götter aus?
Ich habe das Regelwerk über Word erstellt, weil in Ermangelung einer anderen Alternative sind im Moment knapp 250 gefüllte DIN A4-Seiten mit Regeltexten und Bildern. Es ungefähr die eine Hälfte ist Regelwerk, die andere Hälfte ist Hintergrundwissen zu Menschen, Völkern, den einzelnen magischen Gemeinschaften und so weiter. Ist natürlich dann auch in eine PDF konvertiert worden, die dann immer mal wieder aktualisiert wird, weil zu 100% fertig ist es noch nicht. Ich würde so 80-90% sagen, wird dann so alle paar Wochen mal eine neue Version an unseren Regeltisch geschoben. Ich suche aktuell noch nach einer Möglichkeit, das mit einem anderen Programm ein bisschen hübscher zu gestalten, weil Word leider das Problem hat, dass es nur eine, ich glaube, es waren 550 MB Speichergrenze hat, und wenn man dann mal ein etwas hochwertigeres Bild, MBKB, glaube ich, hochladen möchte, wird das problematisch. Der speichert dann nicht mehr, stürzt ab und so. Deswegen gibt es das im Moment nur als PDF mit mittelmäßig auflösenden Bildern, aber auch nicht irgendwie öffentlich zugänglich. Das ist alles noch sehr privat und an unserem Spieltisch. Wobei natürlich der Wunsch besteht, das mal irgendwie an einen Verlag einzureichen oder irgendwie selber zu publizieren.
Fällt euch noch irgendwas ein, was ihr sagt, okay, das muss unbedingt raus, das gehört noch dazu, was wir noch vergessen haben? Das typische, einen habe ich noch.
Kleiner Selling Point, der mir auf jeden Fall noch eingefallen ist zum Thema Worldbuilding in diesem Ganzen, ist, wir haben Magier in diesem System wirklich als normalen Teil der Gesellschaft. Das sind nicht diese Standard-Gelehrten-Archetypen, die irgendwie 29 Jahre in ihrem Elfenbeinturm studieren und dann socially awkward auf die Bevölkerung losgelassen werden, sondern jede Form der Magie, das hat es hier leicht angerissen, hat halt eine Verknüpfung mit gewissen Aspekten in der Gesellschaft. Wir haben den Weißmagier. Da hat jede große Stadt einen Weißmagier-Tempel, da sind Heilhäuser drin, die normale Bevölkerung ist ständig mit denen in Kontakt. Die Schwarzmagier auf der anderen Seite, die sind mit Seelsorge und mit Bestattungen beschäftigt. Auch da hat die ganz normale Bevölkerung permanent Kontakt mit denen, die haben eine Rolle in der Gesellschaft und sind akzeptiert. Und da und die Rotmagier, das sind die drei großen Farben der Magie, die sind vor allem Juristen und verstärken die Stadtwache. Also alle, auch wenn Magier nicht mehr so unendlich da sind in dieser Welt, also nicht jeder zweite Mensch ist ein Magier, sind die doch alle präsent in der Gesellschaft und jeder kennt Magier, jeder hat mal mit Magiern zu tun und sind nicht diese
in ihren Zirkeltürmchen eingesperrten Leute wie in Dragon Age, die von den Templern die ganze Zeit bewacht werden und niemals das Tageslicht sehen dürfen. Ich liebe Dragon Age wirklich, aber das ist ein, was das angeht, ein sehr, sehr starker Kontrast zu meiner Welt, also zu unserer Welt jetzt inzwischen. Ja, Magier sind ganz normaler Teil und niemand, der im zivilisierten Teil der Welt lebt, wird irgendwie nicht wissen, was Magie ist oder was ein Rotmagier für Aufgaben hat. Das ist so normal wie die Luft zum Atmen, ja.
Da wären halt auch in der Regel nicht so die Berührungsängste. Dann weitergehend zu, was kann man bespielen? Auch hier grundsätzlich alles Mögliche, was Menschen möglich ist. Die neuen Länder sind sehr unterschiedlich vom Naturell der Leute, die dort leben, aufgebaut und auch von den Kulturen. Also wir haben beispielsweise ganz im Süden ein komplett korruptes Drecksloch aus meiner Feder, wäre halt prädestiniert für diese ganzen, wir bespielen derzeit quasi eine kleine Kampagne in Richtung Revolution, während wir eine sehr offene Gesellschaft in diesem asiatisch angehauchten Raum haben. Da bietet sich vor allem auch einfach Social Play an und alles Mögliche, wenn man irgendwie religiöse Themen aufarbeiten will. Dann typisches Wer europäisches Mittelalter bespielen will, nur ein kleines bisschen fortschrittlicher von der Technik her, kann dann nach Arkai kommen, in die große Hauptstadt des Ganzen. Da hast du ein bisschen Adel, da hast du ein bisschen Deutschland, Frankreich, England Vibes vom Naturell der Leute her. Wenn du was komplett Rohes und Lebensfeindliches spielen kannst, kommst du komplett in den Norden. Da hast du eine eisige Tundra und die Barbaren, die der Magie absolut nicht aufgeschlossen sind. Da hast du Sklaverei, da hast du gesetzte Stärkeren.
Und eine sehr starke Geschlechtertrennung, weil die Männer und Frauen in den Ländern tatsächlich auch nicht miteinander Kontakt haben, außer einmal im Jahr, um Nachwuchs zu zeugen. Also man findet an jeder Ecke dieser Welt etwas Spielbares, etwas ganz Eigenes. Nur die Jungfrau vor dem Drachen zu retten, das wird man wohl eher schwer bespielen können, aber ansonsten ist die Welt da sehr, sehr groß und vielfältig und divers. Also egal, worauf man Lust hat. Ich glaube, das Hauptproblem ist dann nicht, ob das in die Welt passt, sondern ob die Gruppe sich da auf irgendwas einigen kann. Wir haben da mehrere verschiedene Gruppen mit ganz verschiedenen Zielen. Ne? Die eine Revolutionsgruppe, die John gerade ansprach, im Süden, dann im Westen, in dem asiatisch angehauchten Raum, haben wir eine Gruppe, die die Magie der Welt erforscht, und irgendwo dazwischen haben wir einen Wanderzirkus, bei dem wir noch schauen, was wir auf den so loslassen, weil der doch ganz frisch ist. Aber da haben sich von sehr romantischen und sozialen Abenteuern bis hin zu wirklichen Psycho-Horror-Trips haben wir fast alles irgendwie bespielen können oder für alles irgendwie eine passende Region oder eine passende Gruppe oder passende Charaktertypen gefunden. Also das funktioniert sehr, sehr gut.
Genau, das einzige Manko ist halt wirklich, wenn du High Fantasy gehen willst. Also wenn du wirklich die großen, mega magischen Sachen hast, das musst du in der Regel in dieser Welt mit einem Ort der Macht begründen. Also sprich, dir irgendwie eine kleine Backstory und einen Ort überlegen. Aber auch da ist dann eigentlich sehr, sehr viel möglich. Also von irgendwelchen riesigen Steingolems, die Tore bewachen, über spirituelle Reiseabenteuer, weil geistig geprüft wirst auf dein Naturell, bevor du eintreten darfst, bis hin zu irgendwelchen seltsam mutierten Monstrositäten. Mitten im Dschungel vielleicht. Ja. Da kannst du eigentlich wild drehen, aber das ist dann halt sehr lokal begrenzt in der Welt und nicht alltäglich vorhanden.
Also allerhand, was ihr da geschaffen habt.
Ja, ich erinnere mich noch gut daran, als ich irgendwie 2019, 2020 so um den Dreh die ersten Seiten schrieb. Da habe ich noch in der Uni gesessen und irgendwie vorlesen war gerade zu lang. Und ich dachte mir, ja, okay, komm hier, schreib mal was zusammen, schreib mal so ein grobes Raster. Und das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war, glaube ich, weiß magische Zauber. Und habe dann vor kurzem dieses dreiseitige Word-Dokument irgendwo auf meinem Laptop gefunden und dachte mir, wow, wir sind ja echt ganz schön vorangekommen. Und über die Jahre hat sich das wirklich, wirklich stark entwickelt. Das hätte ich auch niemals gedacht, als ich noch so 15 war und noch so gerne verschiedene Computerspiele gespielt habe, tue ich immer noch, aber damals war es einfach was anderes, weil damals war alles ganz neu, ne? Es war immer so mein Wunsch, irgendwann läufst du als deine eigene Figur durch dieser Schwarzmagier-Tempel und sprichst mit dem Meister und das wird super krass und hab dann irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen versucht, ins Programmieren reinzudippen, aber ich bin halt mehr so der Zeichner-Typ und dass das dann jetzt in einer anderen Form im Pen and Paper mit natürlich viel mehr rollenspielerischer Freiheit und nicht durch diese Beschränkung durch vorprogrammiertes möglich ist, das ist schon ein kleiner Traum, der da für mich persönlich in Erfüllung gegangen ist. Ist schon was Tolles. Vor allem, dass es auch bis jetzt so viele, in Anführungsstrichen, viele verschiedene Leute begeistern konnte, die sich alle in dieser Welt wohlfühlen und zurechtfinden, aber auch eigene Ideen einwerfen können, ohne dass das nicht reinpasst. Das ist schon was Tolles, ja.
Dann würde ich sagen, ich danke euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns die Welt von der Magie der Götter näher zu bringen mit allen Facetten oder allumfassend, würde ich fast sagen. Und bin schon gespannt auf die erste Testrunde, die ihr dann geben werdet.
Ich auch.
Wir danken sehr für die Einladung und wir werden da definitiv dran arbeiten und dann auch entsprechendes über Insta, Facebook und die üblichen Verdächtigen bekannt geben. Nur zu Twitter lasse ich mich nicht reißen. Twitter ist ein Schlachtfeld, das möchte ich nicht.
Dazu gibt es ja auch Mastodon.
Stimmt.